Heute unser Gast, Daniel Meyer. Er ist nicht nur Volljurist und zugelassener Rechtsanwalt, sondern gleichzeitig Bundesliga-Trainer. Viel Spaß mit seiner Geschichte.
Ein einfaches Spiel, so hat Friedhelm Funkel jetzt gesagt. Und wenn du den Jungs halt 45 Sachen mitgibst, brauchst du dich am Ende nicht wundern, wenn die blockiert sind und wenn die nicht mehr frei Fußball spielen, wenn die nicht mehr selber Entscheidungen treffen.
Welcome to the Behind the Athletes Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Behind the Athletes Podcast. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast, und zwar Daniel Meyer. Daniel vereint zwei Welten, denn er ist Profitrainer im Fußball und gleichzeitig Volljurist sowie zugelassener Rechtsanwalt. Er hat sowohl auf der sportlichen Seite als auch auf der Business-Seite im Fußball gearbeitet und verkörpert damit perfekt die Verbindung von Sport und Business. Moin Daniel, schön, dass du da bist.
Moin Marc.
Moin Daniel. Also du, wir haben ganz, ganz viele Themen uns vorgenommen. Du bist Volljurist, Bundesliga-Trainer. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wie kommt man zu so einer besonderen Karriere? Wie bist du in beide Welten eingetaucht?
Ja, tatsächlich habe ich es immer parallel betrieben, wobei, wie viele eben, andere eben auch, ganz normal eine schulische Ausbildung und dann eben auch ein Studium begonnen und habe Fußball als Hobby betrieben, sehr früh auch den Trainerberuf ergriffen, also auf Amateurebene. Und natürlich hat man ja immer so ein bisschen den Traum oder die Vision, irgendwie in den Profifußball reinzukommen. Aber die Wahrscheinlichkeit hält sich ja grundsätzlich in Grenzen. Und deswegen eben ganz solide Jura studiert, Referendariat gemacht. Und kurioserweise war diese Kombination dann am Ende so ein bisschen meine Eintrittskarte, weil ich bei einem kleineren Club angefangen habe, der es total spannend fand, einen Nachwuchstrainer zu haben, der zeitgleich als Volljurist in der Lage war, auf der Geschäftsstelle halt ein paar Sachen mitzumachen.
Also du hast gesagt, du hast den Traum schon als sozusagen junger Mann gehabt, aber wie früh hast du denn diese Perspektive überhaupt entwickelt? Weil, also ich würde sagen, viele würden wahrscheinlich denken, naja, wenn ich nicht Bundesliga-Profi bin, Lothar Matthäus wiederholt es quasi in jedem Interview, wer keine Titel gewonnen hat, hat beim FC Bayern nichts zu suchen. diese These werden wir, glaube ich, noch ein bisschen untersuchen, ob das wirklich die sinnvolle These ist, aber wie früh war das, wie kamst du da genau drauf, wie hast du dir das dann vorgestellt? Das ist ja sehr abstrakt eigentlich, ne, erstmal.
Ja, tatsächlich war es so, dass ich habe mit 21 oder 22 das erste Mal eine Männermannschaft trainiert, hier bei mir in meinem Heimatort, was medial auch ein bisschen begleitet wurde, weil es sehr ungewöhnlich war zu der Zeit, dass man in dem Alter schon Verantwortung für eine Männermannschaft übernommen hat. Mein ältester Spieler war 36 und das lief dann die ersten Jahre sehr erfolgreich, weil wir ein bisschen konzeptionell was gemacht haben, den Verein im Ganzen weiterentwickelt haben und eben in den, weiß ich, ich glaube in 4 Jahren dreimal aufgestiegen sind.
Welcher Verein war das?
So, der FC Strausberg, ja, okay. Hier vor den Toren. Mhm. Ja, und dann kriegt man so ein bisschen logischerweise für sich selbst auch das Gefühl, dass man das ganz gut kann und hat dann so, ja, so lokal gesehen auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit gehabt. Aus der heutigen Betrachtungsweise würde ich sagen, das ist keiner interessiert, aber für mich damals war, hatte ich so irgendwie das Gefühl, naja, mal gucken, ob es jemand auffällt und ob sich da mal eine Tür öffnet. Wir hatten damals eine Vereinspartnerschaft mit Hertha BSC, wo irgendwie auch immer so ein bisschen Austausch da war. Aber so real, muss ich sagen, die Hoffnung war immer groß. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit war super gering. Und tatsächlich war der Einstieg am Ende dann auch mehr oder weniger über einen Zufall. Ja. Also das ist dann so überhaupt erstmal den Fuß in die Tür zu kriegen, tatsächlich dafür bezahlt zu werden. Die eine Geschichte war eben diese duale Geschichte, dass der Club Bock hatte oder einen Vorteil für sich gesehen hat, einen offensichtlich halbwegs talentierten Trainer zu haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Jurist. Aber tatsächlich lief es dann doch über einen, irgendwie dann doch schon fast über einen persönlichen Kontakt.
Ja, ich meine, auch das ist ja meistens so, das ist auch im Unternehmertum so, Glück muss man sich erarbeiten. Ja, und man muss halt erstmal die Voraussetzung schaffen, um dann an der richtigen Stelle auch zu sein. Wie sah das denn dann konkret aus? Also du hattest da in Strausberg die Lorbeeren verdient und war das dann schon der Schritt nach Cottbus damals oder war da noch was dazwischen?
Naja, interessanterweise nein, das war dann schon der Schritt. Interessanterweise war es so, dass ich hier draußen so eine Systematik geschaffen hatte, so mit Jungs, die entweder im NLZ gescheitert waren oder eben diesen Übergang in diesen professionellen Männerbereich nicht geschaffen hatten, aber eben noch Ambitionen hatten, weil wir für den Bereich sehr viel trainiert haben, also einfach von der Anzahl 4-5 Mal die Woche trainiert haben, also und das eben auf einem relativ professionellen Niveau. Und ich hatte dann so ein paar Spieler drin, die vorher bei Cottbus waren, die in irgendwelchen Leistungszentren waren, die sozusagen da nochmal versucht haben, im Männerbereich Fuß zu fassen und den Sprung zu machen. Und einer dieser Spieler kannte den neuen Sportdirektor, der damals nach Cottbus ist, den Stefan Hildebrand. Der war davor beim HSV verantwortlich für die Nachwuchsabteilung, ist heute übrigens verantwortlich seit kurzem für die Nachwuchsabteilung vom VfB Stuttgart. Und der hatte in Cottbus ein bisschen was verändern wollen und hat ihm festgestellt, jetzt nicht so viele Leute jetzt Lust hatten, nach Cottbus zu gehen, weil der schon weit draußen in Brandenburg liegt, und hatte sich so ein bisschen umgehört und hatte quasi von meinem Spieler, seinem ehemaligen Spieler, den er quasi kannte aus seiner beruflichen Karriere in den NLZs, die Informationen bekommen, kontaktiere den mal, unterhalte ich mal mit dem, der macht das hier ganz gut und hat die Verbindung hergestellt. Und so war so der Erstkontakt.
Das heißt, das war so der erste wirkliche Kontakt in Richtung Profi, Profifußball. Was hast du dann, also wie ging es dann quasi los? Also das hattest du dann damals schon so ein bisschen mit dem Mantra zu kämpfen, wenn jetzt da Lothar Matthäus gestanden hätte, der hätte gesagt, ja, der Meier ist ja noch nie deutscher Meister geworden. War das da auch dann Thema oder eigentlich erstmal in den Bereichen NLZ, Justiz, sozusagen diese betriebswirtschaftlichen Dinge beim FC Energie Cottbus noch nicht so stark und dann eher?
Naja, tatsächlich gab es dann schon ein bisschen Skepsis. In Cottbus ist ein bisschen besonders. Die sind ja der einzige professionelle Verein in diesem Riesenflächenland Brandenburg und haben am selben Standort quasi Tür an Tür auch den Landesverband mit den Trainern vom Landesverband. Und da wurde es schon mit Skepsis begleitet. Ich war halt noch relativ jung, ich hatte keine Spielerkarriere. Das waren so teilweise auch ehemalige Profis, die bei Energie Cottbus gespielt haben, die da jetzt Jobs hatten. Und das wurde dann schon kritisch beäugt. Insbesondere, und das ist tatsächlich auch nicht hilfreich, wenn man jetzt nur auf die Trainerkarriere bezieht, wenn dann eben immer noch diese Klischee, ich war damals dann der Assistent von dem Sportdirektor tatsächlich, oder Justiz, wenn man das nehmen will, und in dieser Doppelfunktion wurde ich schon extrem kritisch beäugt. Also nach dem Motto, was ist er denn nun? Will er da jetzt irgendwie Verträge schreiben oder will er den Jungs jetzt Fußballspielen beibringen? Wie kommt er jetzt auf die Idee, so mit so talentierten Spielern zu arbeiten? Kommt er aus dem Amateurbereich? Also die Skepsis habe ich da schon gespürt, klar.
Ja, wir kommen nachher nochmal auf ein paar Beispiele, wie auch dieser sportliche und betriebswirtschaftliche Bereich eigentlich enger verzahnt werden muss. Und da gibt es auch ein paar spannende Beispiele auch im Fußball jetzt mit Bayer Leverkusen und auch Borussia Dortmund, die das eigentlich schon auch sehr spannend machen und auch erkannt haben. Aber wir sind heute 2024 und das war ja damals, oder ist zumindest mehr als 10 Jahre her, ne? Das war so 2012 dann wahrscheinlich, ja, ungefähr. Aber ist auf jeden Fall lang genug her. Und wie ging das dann weiter? Du warst eigentlich auf beiden Seiten des Business. Wie bist du dann stärker noch in die sportliche Seite und in die Trainerlaufbahn überhaupt reingekommen?
Ja, also ich habe dann wirklich tatsächlich auf beiden Seiten zu kämpfen. Das waren auch immer sehr, sehr lange Tage, weil tatsächlich der Profibereich und dementsprechend dann auch so Verantwortungsträger wie der Stefan Hildebrand da immer unter Druck waren. Das war so diese Phase, Cottbus war gerade aus der Bundesliga abgestiegen, war in der zweiten Liga und dann ging ja so dieser Niedergang in Anführungsstrichen gerade los. Das heißt, im Club war es sehr hektisch mit einem großen Austausch von Verantwortungsträgern, immer wieder wechselnde Leute. Das war eine krasse Erfahrung so für die erste Station, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite ist es mir dann doch gelungen, zumindest als Trainer eine gewisse Handschrift zu hinterlassen nach ein paar Anfangsschwierigkeiten. Es ist nach draußen wahrgenommen worden, dass mein Team, was ich betreut habe, schon ein bisschen anders Fußball gespielt hat, weil ich jetzt von der inhaltlichen Idee jetzt nicht so der bin, der sagt, okay, wir graben jetzt den Rasen um, was so ein bisschen die Grundmentalität von Cottbus war, sondern versucht habe, mit dem Ball ein bisschen mehr anzufangen. Plötzlich hatten wir in meinen Jahrgängen deutsche U-Nationalspieler. Also ich merkte so, war wild im Club, auch manchmal nicht so einfach, auch so politisch gesehen, weil dann diese Nähe zu dem Stefan Hildebrand mal problematisch war, also was so diese juristische Thematik anging und die Business-Seite. Was das Trainergeschäft anging, sprachen irgendwann Ergebnisse und Art und Weise für mich und machten mir dann im nächsten Schritt Kontakte in Richtung DFB und auch zu anderen Clubs, die dort in der Liga waren, wo eben wahrgenommen wurde, okay, ungewöhnlich, da ist jemand, der ist ein bisschen anders als die, die sonst dort arbeiten und die Mannschaft spielt ein bisschen anders Fußball.
Wie hast du das denn auch, vielleicht da nochmal einen kurzen Zwischenfrage, wenn du sagst, du hast eine besondere Philosophie, wie hast du dir das angeeignet? Also ich würde jetzt sagen, als Quereinsteiger in Anführungsstrichen, klar, wer sich für Fußball interessiert, kennt so die grundsätzlichen Spielkonzepte, ob man jetzt ein bisschen höher presst oder ein bisschen mehr quasi komplett Ballbesitz macht und so weiter, aber wie hast du da einfach so dir deine eigene Meinung gebildet? Hattest du da einen Mentor oder wie sah das Spielkonzept auch konkret aus? Interessiert sicherlich auch den einen oder anderen.
Ja, tatsächlich wirklich autodidaktisch. Also ich habe natürlich unfassbar viele Fußballspiele gesehen, so als aus der Sicht des Fans, und dann aber bin ich sehr früh Trainer geworden. Ich habe mit 16, 17, glaube ich, meine erste Nachwuchsmannschaft trainiert und hatte dann teilweise, ich habe jetzt 19, 20 Jahre in der A-Jugend trainiert, also die waren bloß ein, zwei Jahre jünger. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich Trial and Error machen konnte. Also ich habe halt Mannschaften trainiert, Dinge haben nicht funktioniert, habe ich wieder ausprobiert. Also ich war halt auf einem Niveau unterwegs, wo du einfach Fehler machen kannst und wo du gar nicht beobachtet wirst. Und ich war super ehrgeizig und habe dann natürlich immer wieder Dinge versucht zu analysieren, habe mich versucht, an Spitzentrainern zu orientieren, an ihren Spielkonzepten, habe versucht, alles zu finden, was ihr Ansatz ist. Habe dann einfach versucht, so meine eigene Idee zu entwickeln. Aber ich hatte eben sehr viel Zeit tatsächlich. Also als ich in Cottbus aufgetaucht bin, hatte ich 10, 12 Jahre Trainererfahrung, was total ungewöhnlich ist für jemand, der gerade 30 ist. Also das war natürlich mein Riesenvorteil. Ich habe Aufstiegskampf gemacht, ich habe Abstiegskampf gemacht. Ich wusste, wie reagiert, also was passiert da, was für Drucksituationen. Ich habe einen wichtigen Mann hier schon mit 21, 22 erklären müssen, dass er jetzt nicht mehr spielt, sich ihm die Kapitänsbinde abnehmen muss. Also ich habe ganz viele Situationen einfach live erlebt, musste mich dem stellen, musste dann manchmal reflektieren, ist gut gelaufen, schlecht gelaufen. Und ich glaube, das war mein großer Vorteil, dass ich in vielen Dingen total klar war, weil ich es einfach schon erlebt habe.
Wahnsinn.
Und jetzt rein von der Idee war ich sehr nah bei Klopp. Das fand ich immer cool. Also wirklich pressen, sehr aktiven Fußball spielen, Umschaltmomente kreieren. Ich habe dann schon ein bisschen mehr versucht auch zu entwickeln, dass man auch ein bisschen mehr Ballbesitz hat. Aus heutiger Sicht betrachtet habe ich mich da so durchgekämpft, habe auch meine Trainerlizenz gemacht. Den Ausbildungsweg finde ich aber auch schwierig vom Input. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Das ist so, dass der Mehrwert war für mich überschaubar. Also wirklich die letzte Stufe der Fußballlehrer war top. Alles davor fand ich so, war okay, aber tatsächlich für die Praxis jetzt der Mehrwert überschaubar. Und ich habe einfach tatsächlich Zeit gehabt. Zeit und wenig Druck.
Ja, also ich glaube, du erzählst das so so natürlich. Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Beispiel für jeden, der irgendwie eine Leidenschaft hat, dass er sich traut, der zu folgen, sei es auch noch so absurd und sei es vielleicht auch noch so im ersten Schritt, jetzt klingt das alles natürlich wie als ob Daniel, als ob du dir das ausgedacht hast und ein großer Plan war, aber also ich glaube, das kann man nur machen, wenn man unglaubliche Leidenschaft für ein Thema hat, aber auch diesen Mut, einfach zu sagen, komm, ich probiere es und guck mal, wie weit ich komme. Und
Tatsächlich muss man das fast in zwei Phasen unterteilen, wenn ich das so im Nachhinein betrachte. Also es war so, das, was ich hier gemacht habe, bis ich nach Cottbus gegangen bin, also im Amateurbereich, war einfach pure Leidenschaft. Und klar war irgendwie im Hinterkopf immer, Mann, das ist super erfolgreich, vielleicht fällt es irgendwann mal jemand auf und du kriegst irgendwie mal die Chance. Aber dafür habe ich es nicht gemacht, sondern es war einfach mein Ding. Ich habe da eine riesen Leidenschaft dafür gehabt. Als ich dann mich bewusst dafür entschieden habe, das beruflich zu machen, und die Möglichkeit hatte im NLZ, da war dann tatsächlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, okay, Jetzt gucke ich mal, wie weit ich tatsächlich komme. Also mal gucken, so von hier aus, jetzt hast du so ein bisschen den Fuß in die Tür. Jetzt wirst du sehen, erstens, wie gut bist du wirklich und zweitens, wie weit kannst du das am Ende tatsächlich treiben.
Ja. Super spannend. In deinem Fußballlehrerjahrgang ist das dann diese Kohorte, wo da auch quasi einige heute bekannte Trainer mit Steffen Baumgart, Marco Rose und so dabei waren? Ist das dann die Zeit?
Ja. Ja, war aber damals super spannend, weil das war so für mich, also großer Kampf, einen Lehrgangsplatz zu bekommen, super schwer, weil einmal im Jahr ein sehr, muss ich schon sagen, intransparentes Assessment, so jedes Jahr 24 Plätze nach einem Schlüssel vergeben, dann Assessment war immer schwer, dann gab es dann immer so, wenn du Ex-Profi bist, hohe Wahrscheinlichkeit, es gab Plätze für Landestrainer, die bei Verbänden gearbeitet haben, okay, wenn du von einem großen Club gekommen bist, okay, von Cottbus damals war es echt schwer,
ja.
Muss ich ehrlicherweise sagen, also war schon... Das war so für mich auch nochmal so dieses Nadelöhr, ob das sozusagen dauerhaft Perspektive hat. Und als der Lehrgang anfing, war es tatsächlich so, dass der höchstrangige Trainer zu der Zeit, Rüdiger Rehm, seines Zeichens Drittligatrainer bei Sonnenhof Groß-Asbach war. Alle anderen waren entweder zu der Zeit Amateurtrainer oder im Nachwuchs aktiv, was aus heutiger Sicht super spannend ist. Also weil, wenn man jetzt die Namen aufzählt, Marco Rose damals Nachwuchstrainer bei Salzburg, Steffen Baumgart, Achtung, Trainer beim Kreisligisten Köpenick-Oberspree in Berlin. kurios, Thomas Reis, zuletzt ja Schalke-Trainer, war A-Jugendtrainer beim VfL Bochum. Frank Fahrenhorst als Ex-Profi war auch Nachwuchstrainer bei Schalke 04, würde ich sagen. Wen haben wir noch? Wir haben ganz viele. Ich vergesse dann immer zwei, drei. Aber also extrem viel, die dann aber den Sprung sozusagen aus der Situation, die jetzt im Profibereich tatsächlich auftauchen. Also das ist eine ungewöhnliche Quote eigentlich für den Lehrgang, wie viel tatsächlich später im Profibereich aufgetaucht sind. Boris Schommers, jetzt Trainer bei Duisburg, war auch bei uns. Der war damals Nachwuchstrainer beim 1. FC Köln. Also ganz viele, die zu der Zeit eigentlich noch nicht in der Öffentlichkeit gestanden haben, zumindest nicht in Bezug auf ihre Trainerkarriere. Super spannend.
Super spannend, ja, genau. Also wie bitte?
Florian Kohfeldt habe ich
zum Beispiel. Ah, ja, der ist ja auch dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Das ist ja wirklich wahnsinnige Namen. Und es ging dann für dich weiter von Cottbus weg. Da hast du dann einen Schritt nach Halle gemacht wieder, ne?
Ja, ich habe tatsächlich, Cottbus war schwer, weil es war eine wilde Zeit. Wie gesagt, der Verein ist da eigentlich gerade, hat sich rückwärts entwickelt, ist abgestiegen, große Probleme, sehr hektisches Umfeld. Ich hab sehr viel gelernt, was auf dem Niveau passieren kann, wenn sportlicher Erfolg fehlt. Und habe mich dann dafür entschieden, tatsächlich während der Fußballlehrerzeit, ich habe in Cottbus aufgehört, weil Fußballlehrer in Köln plus diese Doppelfunktion hätte alles nicht funktioniert, bin dann raus, war ein gewisses Risiko. Habe aber irgendwie gedacht, wenn ich dann vertragsfrei bin und den Fußballlehrerschein habe, dann müssen ja irgendwie alle Vereine total cool finden, wenn man dann verfügbar ist. Und dann war das aber ein Sommer, der war irgendwie total überschaubar, weil das ist ja Fußball, gerade der Trainerjob, hat total viel mit Timing zu tun, also unter anderem mit Timing. Es gibt ganz viele Faktoren, wenn du Trainer werden willst im bezahlten Fußball, aber unter anderem ist eben Timing ein Faktor, das heißt, du bist verfügbar und jemand, der dich haben will, hat gerade eine Stelle frei. Und das war in dem Sommer tatsächlich schwierig, das heißt, ich war fertig mit dem Fußballlehrer und war total motiviert und hatte am Ende die Wahl, als Leiter Nachwuchsleistungszentrum und zeitgleich U19-Trainer entweder nach Halle zu gehen, zum Halleschen FC oder zu Rot-Weiß Erfurt. Das waren eigentlich dem Sommer tatsächlich die Situation. Und habe mich für Halle entschieden, ist meine Geburtsstadt, weil ich da ein bisschen Anbindung hatte und auch ein paar Leute kannte.
Genau, und jetzt bin ich aber gespannt. Also das war ja dann die sportliche Seite bei Halle, ne? Da warst du sportlicher Leiter Nachwuchs.
Genau.
Und dann ging es aber weiter, oder erzähl du mal, dann ging es in Köln eher auf die andere Seite wieder, so ein bisschen zumindest, ne?
Ja, tatsächlich. Das ist ja dann auch so der Punkt. Ich glaube, ich war 4 Jahre in Cottbus. Ich war dann ja schon, man muss ja mal dazu sehen, ich war dann so Mitte 30 mittlerweile.
Wäre ich gerne nochmal.
Ja, und habe aber tatsächlich für ein sehr überschaubares Gehalt Doppelfunktion gemacht. Da war schon viel Idealismus mit dabei. War zwischenzeitlich Vater von einer Tochter und war dann, ganz ehrlich gesagt, doch an dem Punkt, wo ich mich fragen musste, so, ich meine, wenn man studiert, fehlen ja auch ein paar Berufsjahre tatsächlich. Ja. Wie lange kann ich das auf dem Level treiben und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, auch in Verantwortung meiner Familie gegenüber, dann mal auf ein Level zu stoßen, wo man tatsächlich auch ein bisschen Geld damit verdient. Dann ist in der Hallezeit, war das zweite Kind unterwegs und da kam ich tatsächlich unter Druck und hatte dann tatsächlich wieder ein bisschen Glück, dass sich ein Headhunter bei mir gemeldet hat, der vom 1. FC Köln beauftragt war, einen neuen Leiter Nachwuchsleistungszentrum für den 1. FC Köln zu finden und klassischen Assessment zu machen, was total ungewöhnlich ist für die Branche. Also das ist komplett ungewöhnlich, denn so ein Posten nicht über Vitamin B oder
irgendwie der kennt wen, genau. Ja.
Genau, sondern tatsächlich über ein Assessment, was mittlerweile häufiger passiert tatsächlich, aber damals war es sehr ungewöhnlich. Und das war für mich in dem Moment gefühlt so letzte Ausfahrt. Ich habe mich in dem Assessment durchgesetzt und war für mich ein totaler Quantensprung für jemand, der ja sicherlich einen vernünftigen Job gemacht hat, aber in Strausberg, in Cottbus und in Halle so ein bisschen in der Ostregion unterm Radar war und wo dann eben unklar war, wie geht das weiter. Und dieser Sprung zu einem Bundesligisten, egal jetzt mal losgelöst von der Funktion, zu einem großen Traditionsverein, auch mal raus aus der Ostregion, war für mich natürlich der große Katalysator für dieses Thema, also unfassbar. Ich habe tatsächlich aber auch gezögert, weil ich natürlich gar nicht mehr als Trainer aktiv war, was ja meine Grundleidenschaft war, aber ich habe eben die Chance gesehen, dort dann einfach auch auf die nächste Ebene zu kommen.
Ja. Genau, und also das finde ich ja so spannend, dass du einer der wenigen Profile bist, die ich kenne, die wirklich beide Seiten vereinen, so, und zwar nicht irgendwie sich ausgedacht, sondern erfahren und gelebt. Und wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen. Du teilst ja auch sehr die Auffassung, dass eigentlich beide Seiten nur voneinander profitieren können, dass viel enger sein könnte. Man muss eben ja wahrscheinlich mal das ein oder andere Ego dann dem im Weg steht, vielleicht auch. Trotzdem ging es für dich dann, oder wie ging es dann von Köln weiter in Richtung, jetzt kommen wir ja langsam dann in Richtung Bundesliga.
Ja, Köln, spannende Zeit gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort tatsächlich, gerade das erste Jahr Europapokalqualifikation nach weiß ich nicht wie vielen Jahren mit Peter Stöger als Trainer und Jörg Schmadtke und Alex Werle, der jetzt in Stuttgart ist, in der Verantwortung als Geschäftsführer, war super erfolgreich. Danach der große Absturz und auch Abstieg ja am Ende der Saison, der zweiten Saison. Und ich hatte für meine A-Jugend in der Umstrukturierung des Nachwuchsleistungszentrums damals Stefan Rutenbeck, der früher, weiß nicht, ob der noch bekannt ist, ja, als Profitrainer in Fürth und in Aalen, damals als U19-Benchmark-Trainer für diesen wichtigen Altersbereich verpflichtet, der aus der Nähe von Köln kommt, der Köln-Fan ist, der übrigens immer noch diese Position bekleidet. Und der war dann auserkoren, in der Rückrunde der zweiten Saison in diesem Abschiedskampf Interimstrainer zu sein. Und es war aber klar, dass er dann wieder zu mir zurückkommt ins Nachwuchsleistungszentrum, was mich dazu bewogen hat, keinen neuen Trainer einzustellen, sondern es selber zu machen. Einmal, weil ich Bock hatte, yeah, und einmal, weil die Situation hergegeben hat. Und da war es dann wieder so, dass es dann in dem Markt außergewöhnlich gut lief, weil natürlich die Beobachtung dort drüben in dieser Westbundesliga, in diesem Ballungsgebiet mit Leverkusen, mit Bochum, mit Schalke, mit Gladbach, also das ist ein bisschen spannender als hier im Osten, dann noch die Nachwuchsbundesliga, viele große Clubs auf einer ganz kleinen Fläche und wieder haben wir anders Fußball gespielt, wieder lief es sehr erfolgreich, plötzlich wurde ich dort als Trainer wahrgenommen und da lag aber der Fokus so irgendwie gefühlt von ganz Deutschland drauf, sodass ich tatsächlich dann im Sommer Möglichkeiten hatte und Angebote hatte von unterschiedlichen Clubs, plötzlich als Profitrainer zu arbeiten. Und dann kam das Thema natürlich hoch.
Ja, und wie hast du dich dann sozusagen entschieden für deinen nächsten Schritt?
Ja, tatsächlich war es damals so, dass ich bei einem bei Eintracht Braunschweig in der Verlosung war, die sind gerade abgestiegen aus der zweiten Liga, da bin ich ja später dann sogar nochmal gelandet, wo es dann überraschend nicht geklappt hat. Ich hatte eigentlich so im letzten, also gibt immer so mehrere Gespräche und hatte eigentlich so das Gefühl, okay, wir machen das zusammen. Dann kam die Absage und dann hatte ich ein Angebot aus England, das kam aber nicht in Frage für mich in der Phase, war mir ein bisschen zu... war mir zu viel Risiko. Dann hatte ich eine Anfrage von Sportfreunde Lotte damals. Das habe ich ganz souverän abgelehnt, was in meiner Berateragentur für Verwunderung gesorgt hat, weil das schon so nach dem Motto, Mensch, hier kannst du dritte Liga, ist ein ganz guter Start und so. Und da hatte ich eigentlich dann, war ich fast blank in dem Moment, weil ich das abgelehnt hatte. Und dann kam eigentlich in der Phase, so im Nachhinein sei ich auch so straight gewesen, das Drittliga-Angebot abzulehnen für jemanden, der noch nicht auf der Platte war, weil so dieses einmal da erscheinen ist halt dieses Schwierige, nicht? Also einmal überhaupt in diese Nummer reinzukommen. Und dann kam Erzgebirge Aue.
Also hat sich straight sein eigentlich gelohnt, ja. Ne? Im Nachhinein, ne?
Ja, tatsächlich. Also auch dann, so wenn ich so später meine Karriere so betrachte, hätte mir das in der einen oder anderen Situation so dieser grenzenlose Optimismus und dieses gar nicht zu zweifeln und so, das war super in der Phase und war auch entscheidend. Mhm. Ja.
Und dann
bin ich gerade in der Relegation gerettet. Also die hatten ja so eine Phase, ja, abgestiegen, aufgestiegen.
War Domenico Tedesco-Zeit dann vor dir, oder?
Ja, Tedesco war davor das Jahr, dann war es Hannes Drews, der ist mittlerweile Dauer-Co-Trainer bei Werder Bremen, beim Ole Werner. Der hat die gerettet in der Relegation und hat dann aber gesagt, das ist ihm alles zu viel, der ist ausgelaugt, der hört auf. Da entstand dann kurzfristig die Vakanz und da entstand dann auch der Kontakt und dann war sozusagen das Thema in dem Gespräch mit dem Club, ja, wir haben jetzt hier irgendwie hoch, runter, zweimal knapp gerettet, noch einen Abstieg verkraften wir nicht, wir wollen jetzt irgendwie was aufbauen. Ja. Und spannend war da für mich die Konstellation mit einem deutschlandweit bekannten Präsidenten, aber ohne Sportdirektor tatsächlich zu arbeiten, sondern fast im 1:1 Austausch mit dem Geschäftsführer, mit dem Präsidenten dort eine Mannschaft zusammenstellen zu können. Das war tatsächlich cool und war, glaube ich, auch so ein Entscheidungskriterium bei denen zu sagen, hey, okay, der kommt aus der Management-Schiene, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben halt einen Cheftrainer, wir haben jemanden, der sich aber in dem anderen Gebiet auch auskennt und man muss sagen, durch meine Kölner Zeit, da hatte ich einfach eine Netzwerkexplosion.
Das war auch mit Jörg Schmadtke damals, ne? Wäre der nicht auch der?
Genau. Ja, mit Jörg super gewesen, super viel gelernt in der Phase, aber vor allen Dingen eben eine Netzwerksexplosion gehabt, was die Beraterszene, was die Agenturen und so weiter angeht, wo jetzt so ein Verein wie Erzgebirge Aue auch jetzt nicht überall hin Zugang hat. Mhm. Ja, und das war sozusagen für die auch eine Netzwerkerweiterung. Das heißt, die haben sich da auch sozusagen dual ein paar Kompetenzen reingeholt. Ich glaube, das war für die auch ganz spannend. Ja.
Und das war trotzdem dann das erste Mal Cheftrainer in der zweiten Bundesliga. Ne?
Ja.
Wie war die Zusammenarbeit mit dann den vielleicht Top-Spielern, Top-Talenten? War das nochmal was ganz anderes als im Jugendbereich? Oder kann man eigentlich sagen, nee, im Jugendbereich hat man ja auch seine Stars und seine Sternchen und seine Problemfälle und auch Abstieg, Aufstieg, wie du vorhin schon gesagt hast. War das dann gar nicht so ein großer Schritt oder war das doch komplett anders?
Komplett anders.
Ah ja, okay. Hätte ich eine andere Antwort fast erwartet jetzt, aber dann bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
Ja, man muss, tatsächlich ist es wirklich aus meiner Sicht komplett anders. Die Sensibilität in der Menschenführung von einer Profimannschaft kann man sich nicht ausmalen. Also das ist tatsächlich eine völlig andere Welt, wie ein Umgang jetzt mit einer Nachwuchsmannschaft, selbst mit einer U21. Das ist das eine Thema. Viele Dinge, die im Nachwuchsfußball funktionieren, rein auf Fußball inhaltlich, taktisch, funktionieren auf Top-Niveau nicht. Ach. Funktionieren einfach nicht. Also schwer jetzt ein Beispiel rauszugreifen, aber wenn man sagt, okay, wir wollen halt so und so pressen, dann mag das im Nachwuchsbereich funktionieren. Im Profibereich haben die so ein technisches Niveau, dass wenn du diese Herangehensweise hast, dass du dann einfach auf die Nase fällst. Funktioniert halt einfach nicht, läufst ins Leere. Und tatsächlich muss ich sagen, in den ersten Monaten auch Anpassungsschwierigkeiten hatte und eigentlich im Dialog mit den Führungsspielern dort Und dann eben auch, ich habe auch ein sehr gutes Trainerteam gehabt im Austausch, wir dann die Dinge angepasst haben. Also die Implementierung meiner Spielidee, die abgewichen ist von dem, was halt Aue vorher gemacht hat, wo es so Skepsis gab, mit der Erkenntnis, manche Dinge funktionieren nicht, dann muss es irgendwie anders machen. Unter dem sofortigen, absoluten öffentlichen Druck, sportlichen Druck, weil man ja als No-Name da irgendwie rein... Das war schon eine spannende Zeit. Erste halbe Jahr war brutal.
Wahnsinn.
Also in der Erkenntnis. Ich habe ein schönes Beispiel für die Thematik Sensibilität einer Profimannschaft. Ich komme irgendwann rein und dann kommen die Mädels aus der Physioabteilung und sagen, ja, du musst ein bisschen aufpassen. Und ich so, ja, worauf? Und dann haben sie gesagt, naja, die Jungs haben so das Gefühl, du hast so Lieblingsspieler. Ich sage, hä? In meiner Wahrnehmung nicht. Ja. Also behandeln jeden gleich. Ja, die zählen mit. Du hättest irgendwie so und so oft den und den Namen gerufen und den. Und dann sage ich so, okay, interessant, womit die sich beschäftigen. So. Also das war so, das, ja.
Ja.
Also andere, so Status spielt eine große Rolle, ganz große Sensibilität, wann man mit wem spricht. In Aue war ja auch so eine Garde, so mit auch so mit Spielern, die sehr lange dort waren und die große Verdienste hatten, die natürlich auch einbezogen werden wollten. Zu Recht, muss ich sagen, also gar nicht verkehrt. Aber das musste man auch erstmal verstehen. Also, das ist auch eine interessante Phase gewesen.
Würdest du dann sagen, dass man vielleicht, oder wenn ich das mal selber formuliere und du kannst dann sagen, richtig oder falsch, würdest du sagen, im Jugendbereich ist es dann noch fachlicher in Anführungsstrichen und auf der Profibereich ist natürlich auch sehr fachlich, aber kommt diesem ganzen Leadership-Aspekt dann eben noch viel mehr Bedeutung zu?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es oben weniger fachlich ist, oben mehr fachlich.
Okay.
Also das ist schon, das Aufgabenfeld verändert sich natürlich, also es ist ein bisschen vom Club abhängig, aber du bist ja dann eher, also die Leadership-Rolle insofern auch, dass du halt entscheidest, wollen wir nachher nochmal drüber sprechen, über Daten, über die Einflüsse, über die Spezialisten. Das heißt, du hast ja gute Leute, die Spezialisten in ihrem Segment sind. Und die große Aufgabe ist eben, dem Raum zu geben, zu entscheiden, was Priorität hat, was lasse ich am Ende an die Mannschaft heran. Also so auch ein Team zu führen, jetzt nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Team drumherum. Das geht bis rüber zu deinem Pressesprecher. Da gibt es auch ganz wichtige, sensible Themen, wo man total aufpassen muss. Bist du vorher gebrieft? Wie laufen Pressekonferenzen ab? Also das ist sehr komplex. Rein fußballinhaltlich ist es ein ganz anderes Level. Also du musst dich da auch reinarbeiten in die Analyse von den Spielen und so. Das ist schon so, ja, das wird komplexer tatsächlich. Aber du mehr Spezialisten zu tun. Und du musst es auch zulassen. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Fähigkeit.
Ja, wir hatten ja mal ein Interview mit dem Markus Degelmann, ihr kennt euch ja auch. Markus hat damals gesagt, sozusagen, dass sozusagen klar, man kann das nie auf einen Skill hervorrufen, aber er hat gesagt, die besten Trainer sind so ein bisschen Menschenversteher in dem Sinne, dass man auch wirklich Bock hat, dass man halt nicht sagt, okay, oh, jetzt machen die sich da Gedanken, wie oft ich reinrufe, sondern dass man eigentlich sagt, klar, das kann ich jetzt nicht gebrauchen, aber dass ich wirklich Lust habe, die Kids zu verstehen, die Jungs zu verstehen und jeden Einzelnen auch zu entwickeln und dass er das bei Jürgen Klopp auch so als Kern, sag ich mal, Winning-Formula sieht für Jürgen Klopp, dass der wirklich Bock hat, diese Jungs zu verstehen und auch diesen Leadership für die Gruppe zu sein.
Ja, also man kann es relativ krass formulieren, wenn du angenommen, du kriegst morgen eine Trainerstelle angeboten im Profibereich und du kannst wählen zwischen absoluter Fachkompetenz, aber Probleme im Umgang mit Menschen oder mit dieser speziellen Form und mit den Besonderheiten von so einer Profimannschaft. Oder du hast eben die totale Gabe, mit so einer Profimannschaft umzugehen, hast aber inhaltlich keine Ahnung. Wirst du mit dieser menschlichen Komponente weiterkommen. Also da hilft dir die Fachkompetenz nicht, wenn du die Jungs nicht auf deine Seite bekommst und wenn die dir nicht folgen und wenn die dir nicht zuhören und wenn die keine Lust auf dich haben, dann wird es halt richtig kompliziert.
Ja.
Also von daher bin ich total bei Markus. Natürlich sind auf Top-Level auch die inhaltlichen Anforderungen groß, aber ich glaube, da bin ich bei ihm. Kernkompetenz ist halt wirklich mit Menschen umgehen zu können und auch mit den Besonderheiten von so einer Profimannschaft.
Ja. Du verbindest jetzt eben beides, also sowohl diese Leadership Skills als auch die fachliche Erfahrung. Wie ging's dann weiter? Wir haben jetzt gesprochen mit der Zusammenarbeit mit den Topspielern, Besonderheiten, kein sportlicher Leiter in dem Verein unterschiedliche Szenarien in der Saison. Ist das dann, also ist das dann so ein 100-Stunden-Job, wie man sich das auch vorstellt, sozusagen? Oder
also tatsächlich in dem ersten halben Jahr in Aue schon. Also wie gesagt, wir waren jetzt personell auch im Umfeld nicht so aufgestellt. Ich habe viele Dinge noch selber gemacht. Ich hatte auch keinen Videoanalysten am Anfang. Das heißt, ich habe selber noch die Gegnerbeobachtungen zusammen mit meinem Torwarttrainer, mit dem Max Owanski, der mittlerweile Torwarttrainer der belgischen Nationalmannschaft ist, weil er Tedesco gefolgt ist. Also wir haben sehr viel gemacht auf sehr, sehr vielen Ebenen, noch Kaderplanung, Gespräche mit Beratern. Das war echt hart, was den Aufwand betrifft, viel Medienarbeit, Fanclub-Treffen, also da kommt ja eigentlich so in der Abfolge viel mit dazu, war natürlich auch eine riesen Euphorie, so in dieser ersten Phase als Profitrainer. Ich habe mein erstes Profispiel, zeitgleich das erste Profispiel oder die erste Pflichtspielbegegnung von Urs Fischer. Also Union Berlin gegen Erzgebirge Aue war mein erstes Spiel, erster Spieltag. Besonders natürlich, weil ich auch von hier komme, aus Berlin. Und wenn dann hinter dir, drehst dich um auf der Tribüne, dann irgendwie total viele Leute sitzen, die man kennt. Und dann in so einem Stadion, da geht dann schon noch ein Traum in Erfüllung. Und das spürst du natürlich dann auch insgesamt die Belastung nicht. Aber wir haben, glaube ich, das erste halbe Jahr war brutal.
Ja, ja. Es gibt so ein bisschen ein Zitat von dir. Auf Top-Niveau musst du Experte für alle Spielphasen sein. Und sozusagen aus den vorhandenen Mitteln den maximalen Erfolg generieren, weil es ist ja eben nicht alles immer perfekt. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern. Das fand ich ein spannendes Zitat. Ich kann mir was darunter vorstellen, aber.
Ja, ich würde es ein bisschen teilen. Also aus den vorhandenen Mitteln den maximalen Erfolg generieren ist tatsächlich so, dass man, und das war immer so ein bisschen mein Credo, wenn ich in den Club reinkomme, eine Akzeptanz dahingehend zu entwickeln, wo steht der Club, welche Mittel stehen jetzt hier zur Verfügung. Dann eben nicht zu jammern, nicht? Also wenn ich eben nach Aue komme, dann weiß ich eben, ich habe jetzt eben keinen Sportdirektor, Kaderplaner, eine Scouting-Abteilung, sondern ich muss halt versuchen, die Dinge über mein Netzwerk und mit den Leuten, die dort sind, zu regeln. Dann kann ich mich jetzt einen ganzen Tag darüber aufregen, dass ich das nicht habe und dass ich der Meinung bin, dass man das haben müsste auf dem Niveau, oder ich akzeptiere es halt. Und versuche dann eben andere Lösungen zu finden, das Maximale herauszuholen. Also das ist sozusagen der eine Teil, dass man eben nicht sagen kann, hey, ich bin halt Profitrainer, meine Erwartungshaltung ist, mein Stab muss aus den und den Leuten bestehen, ich brauche die und die technischen Voraussetzungen, die und die Zugänge zu Scouting, zu Datenbanken, was weiß ich, sondern du kommst manchmal in Settings rein, wo der Club entweder nicht so weit ist oder die finanziellen Mittel nicht hat oder wie auch immer, und das musst du halt akzeptieren und trotzdem Erfolg haben. Das ist der eine Teil vom Zitat. Der andere Teil, dass man Experte für alle Spielphasen sein muss. Man unterteilt das, dass man sagt, okay, umschalten offensiv, also vier Spielphasen gibt es: umschalten offensiv, umschalten defensiv, Ballbesitz und Spiel gegen den Ball. Und es ist ganz häufig so, und so habe ich mich auch verstanden, dass man sich in irgendeiner Phase zu Hause fühlt. Und ich habe immer für mich proklamiert, ich bin irgendwie so Spiel gegen den Ball, also die Spielphase und die Ballbesitzphase, dass da so meine Stärken liegen. Und habe dann aber über die Zeit festgestellt, einmal auch in Braunschweig, wo wir dann für die Liga nicht die Qualität hatten, das zu machen in der Ballbesitzphase, was ich gerne hätte und was auch funktioniert hätte. Wir waren einfach dazu nicht in der Lage, technisch nicht, von der Entscheidungsfähigkeit nicht, von der Druckresistenz nicht. Und das war dann auch nochmal so eine Erkenntnis in Leipzig. Ich bin auch bewusst hin, weil ich sozusagen diese Phase Spiel gegen den Ball auch nochmal verinnerlichen wollte. Du musst in allen Spielphasen zu Hause sein und du musst in der Lage sein, alles zu vermitteln, weil du in Phasen verschieben sich mal die Prioritäten. Trainiere ich Bayern München, ist meine wichtigste Phase Ballbesitz und die zweitwichtigste Phase Umschalten nach Ballverlust, logischerweise. Das sind die beiden Themen. Trainiere ich eine Mannschaft, die hinten drin steht, ist die wichtigste Phase Spiel gegen den Ball und offensives Umschalten. Also je nachdem, wen ich trainiere, verschieben sich die Prioritäten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, uneitel zu sein, zu analysieren, was kann die Mannschaft leisten und dann eben da die Prioritäten zu setzen. Das ist, glaube ich, eine Kompetenz. Und dass man nicht mehr sagt, ich bin aber jetzt Spezialist für das und das und das.
Ja, wahnsinnig spannend. Du hast jetzt ein paar Mal schon das Thema, also angesprochen, Daten. Ja, du hast vorhin gesagt, bei Aue hattest du eigentlich gar keinen Videoanalysten. Was ist denn so die State of the Union bezüglich Datenanalyse im Profifußball? Also muss ich mir vorstellen, es gibt da ein Riesenteam von Datenanalysten und man weiß genau, wie jeder Spieler des Gegners sich bewegen wird und man analysiert die eigenen Spieler, oder wie läuft es an welchen Stellen wird mit Daten gearbeitet und was wird analysiert? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, also es nimmt extrem zu. Erster Punkt, die Basis, die sozusagen in den ersten beiden Ligen alle zur Verfügung haben, sind die Daten vom Anbieter, der in Kooperation mit der DFL ist Opta. Das heißt, du kriegst nach dem Spiel eine PDF, relativ zeitnah, wo du siehst, so klassische Sachen, wie viel Ballbesitz, wie viele Torschüsse, wie ist die Zweikampfquote, das kriegst du aufgeschlüsselt nach Spielern, also wirklich extrem viel, so für das konkrete Spiel. Das ist sozusagen der eine Punkt, was man zur Verfügung hat. Mittlerweile erheben die meisten Teams Daten auch im Training, Laufdaten, Intensitäten, teilweise über Kamerasysteme war in Leipzig so, dass eben klar war, okay, wir haben heute während des Trainings, und das kannst du ja auch über Chip in so einer Weste, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Daten zu erfassen, aber Training ist sozusagen der zweite große Baustein, wo man sieht, wie viele Sprints haben wir gemacht, wie viele hochintensive Sprints, wie viel in einem anderen Bereich, wie viele Kilometer sind wir insgesamt gelaufen, sodass man so diese athletische Seite eigentlich mittlerweile sehr viel Rückkopplung haben kann. Und was eben spannend war, das habe ich tatsächlich dann auch erst in Leipzig so richtig kennengelernt, auch Kompensationen schaffen kann, nicht? Weil wenn du zum Beispiel im Training 11 gegen 11 trainierst, dann wird es immer so sein, dass Außenbahnspieler zum Beispiel unfassbar unverhältnismäßig mehr laufen unterwegs sind, wie zum Beispiel jetzt ein Sechser oder ein Innenverteidiger, und du ja trotzdem versuchst, ein einheitliches Leistungsniveau herzustellen. Und dann kannst du mit deinen Analysten zum Beispiel sagen, okay, nach dem Spiel oder nach der Trainingseinheit, du hast so und so viel intensive Läufe eben nicht. Wir arbeiten jetzt nochmal was nach, ganz kurz, ganz isoliert, dass du uns nicht wegbrichst dann in einem gewissen Bereich. Also du kannst so Aufmerksamkeit haben auf Dinge, die du würdest so optisch gar nicht wahrnehmen, die sozusagen in der Organisation deiner Trainingsform liegt, dass eben Leute mehr und weniger belastet sind. Kann man Ausgleich schaffen. Was dazu kommt, was ich auch bei Leipzig kennengelernt habe, Leipzig hat Daten erhoben und hat die abgeglichen mit den Kernelementen der Spielidee. Leipzig steht ja dafür, nach Ballbesitz relativ schnell tiefe Läufe zu machen, vorne rein zu spielen, aus dem Ballbesitz Torchancen zu kreieren. Also da war spannend, fand ich, dass die technologisch das entwickelt haben, dass sozusagen die Daten, und das ist ja am Ende die große Frage, was mache ich mit den Daten? Also wie bringe ich dann irgendwie in den Impact und habe nicht nur Daten? Also wir konnten dann sehen, okay, wie viel Balleroberung haben wir, wie viel in der gegnerischen Hälfte, wie viel bei uns, wie lange haben wir gebraucht, um aus der Balleroberung eine Torchance zu kreieren, wie viele Tore haben wir denn gemacht, wie viele Sekunden dauert es von der Balleroberung, bis die Torchance kommt. Also das war ein total spannendes Thema. Was haben wir noch an Daten? Mittlerweile die ganzen Scouting-Daten, das ist natürlich brutal, das ist jetzt eher fürs Recruitment entscheidend. Das ist nochmal ein eigenes Thema, was man da auslesen kann. Es gibt sehr viel medizinische Daten, die mittlerweile erhoben werden, gerade auch in Leipzig. Entzündungswerte werden gemessen, also dann auch zur Verletzungsprävention. Und ich glaube, die entscheidende Kompetenz, und das ist sowas, was dann im Spitzenbereich mit dazukommt, wenn wir jetzt wieder zum Trainer kommen, ist eben zu sagen, okay, ich habe im besten Fall natürlich wieder Spezialisten, die einen erheben die medizinischen Daten, auch in der Leistungsdiagnostik. Wie arbeiten wir jetzt damit? Tatsächlich steuern wir Belastung, wir merken, die Entzündungswerte sind hoch. Wenn die Information da ist, lassen wir den weniger trainieren, nehmen wir den aus dem Training raus, weil wir antizipieren, es kommt eine Verletzung. Wenn wir leistungsdiagnostische Daten haben, nehmen wir den teilweise aus dem Training raus, weil wir wissen, der hat da und da eine Schwäche, und schicken den jetzt zusätzlich in Kraftraum oder was weiß ich, um eben diese Auffälligkeit zu kompensieren und das zu machen. Das sind Entscheidungen, die du dann als Trainer treffen musst und wo du abwägen musst, wie viel Impact hat jetzt die Maßnahme im Bezug zur Gesamtentwicklung des Spielers, und dann auch wieder, welcher Mehrwert dann, welche Bedeutung hat der Spieler, so hart muss man es ja auch sagen, dann wieder für das Gesamtkonstrukt, dass du Erfolg haben möchtest. Genauso ist es in der Sortierung der Daten, die sozusagen vom Spiel und vom Training reinkommen. welche Rückmeldung hast du, was ist informativ, was spielst du auch mal wieder an den Spieler zurück, was musst du über einen längeren Zeitraum beobachten und gucken, ob da ein Muster dahinter ist. Und das sind so die Entscheidungen, die man treffen muss. Es ist aber sehr, sehr viel geworden in den letzten Jahren. Das muss man tatsächlich sagen. Und tatsächlich haben die ersten Clubs auch reine Datenanalysten.
Mhm.
Das wird eine zusätzliche Position, die es mittlerweile gibt.
Ja. Ja. Inwiefern spielt denn Videoanalyse und Daten auch bei der Gegneranalyse, Spielvorbereitung quasi eine Rolle? Also man kennt es so ein bisschen aus so ein paar Dokus, dass dann irgendwie gesagt wird, okay, die und die Mannschaft gucken sie sich dann an und dann die presst irgendwie in den Situationen mehr und so, aber inwiefern benutzt ihr das in deiner, oder hast du das bei den Vereinen gesehen, wo du warst?
Ja, tatsächlich kannst du ja man gleicht das immer so ein bisschen miteinander ab. Also es ist ja oft so, dass man, wenn man jetzt eine Gegnervorstellung macht, halt eine Gegneranalyse, dass man versucht, Muster zu finden, nicht? Also was ist ihre grundsätzliche Idee, wie will ich spielen? Was machen die, wenn die in Rückstand sind? Was machen sie, wenn sie führen? Was passiert? Also man versucht sozusagen, Situationen zu kreieren. Dann sucht man beispielhaft Szenen dazu raus und dann gleicht man es mit den Daten ab, beziehungsweise manchmal macht man es auch anders, wo man guckt sich erst die Daten an und sucht sich dann die Szenen dazu raus, weil es bringt halt nichts, eine Szene zu zeigen, was weiß ich, von einer Balleroberung 5 Meter vorm Tor, wenn 90% ihrer Balleroberung 30 Meter woanders so. Man versucht sozusagen ein Idealabbild zu finden, weil am Ende das letzte Produkt, was du den Spielern gibst, die ja auch nur begrenzt dann auch Informationen aufnehmen können, das wird ja dann aufbereitet 10 Minuten und dann hast du aber vorher gesehen schon, ja, und der Ablauf ist ja dann auch so, die Analyse findet am Anfang der Woche statt, dann hast du schon eine Idee, wie wollen wir dagegen spielen, was ist unsere Idee, und wie, also bei mir war es dann so, hat ja auch jeder Trainer eine andere Herangehensweise, wir haben also schon Trainingsformen darauf abgestellt, ohne dass ich den Jungs erklärt habe, die haben es dann quasi, als sie das erste Mal was über den Gegner gehört haben, dann im Idealfall wiedererkannt, ah ja, die letzten 2 Trainingseinheiten haben wir das und das gemacht, offensichtlich jetzt weiß ich auch warum, weil und dann hast du mal eine größere Sitzung gemacht unter der Woche und vorm Spiel ist eigentlich nur noch 1, 2 Erinnerungen und nochmal Reminder, ah ja, okay und dann passt es.
Sind denn, also du hast es gerade beschrieben, weil ich versuche so ein bisschen rauszufiltern, ich glaube allen ist klar, die hier zuhören, die ja mir, dass Daten eine riesige Rolle spielen, du hast es eben aber schon gesagt, Daten an sich bringen nicht viel. Ist denn die Organisation von so einem Trainerstab überhaupt sozusagen, hat die sich auch so weiterentwickelt im Sinne, du hast zwar dann den Analysten, aber du hast es ja gerade gesagt, du hast plötzlich irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute, die dir irgendwelche Daten zuliefern in der Premier League. Wenn man da sich anguckt, ist der Trainer ja, sind die Trainerstäbe grundsätzlich größer, man hat mehr Expertentum, man muss es jetzt nicht wie eine NFL-Mannschaft machen, wo es für jeden quasi jede Position einzelne Coaches gibt und noch Daten und Video und so weiter, aber würdest du sagen, tendenziell muss auch quasi das Trainerteam mehr Kapazität haben, um diese ganzen Sachen auch wirklich ausreichend verarbeiten zu können? Oder rund ums Trainerteam herum dann halt genug Leute, die nicht nur die Daten haben, sondern auch zu dir kommen können und sagen, guck mal, die Sachen haben wir gesehen, Daniel, so wollen wir das umsetzen. Und dann brauchst du nur noch sagen A oder B. Oder ist das mitgewachsen quasi, die personelle?
Ja. Ich würde sagen, es ist zum Teil mitgewachsen und ich finde aber so, es ist halt ein total schmaler Grat. Also ja, die Trainerteams werden größer. Ich finde es auch richtig, weil die Anforderungen komplexer werden. Aber ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass nicht zu viele Leute direkt in der Interaktion mit den Spielern sind, weil es muss schon noch klar sein, was ist die Botschaft. Wenn 10 Leute auf einen Spieler einreden, so nach dem Motto, hier, ich habe an den Daten gesehen, du musst hier, und wenn es dann im schlechtesten Fall auch nicht abgestimmt ist miteinander, wird es halt schwierig, ist so ein Spieler verwirrt. Also Spieler will auch viele Informationen haben, das ist richtig, aber ich glaube, dass es gefiltert über 1, 2 Leute in der Direktinteraktion dann sein muss. Das ist das eine.
Also das heißt, und ja, das, nee, sag mal. Nee. Das heißt sozusagen, also Antwort ist eigentlich ja, aber nicht direkt an die Spieler, sondern es muss eben so eine Struktur drumherum sein, die dann dir als Trainer zuarbeitet, ne?
Genau. Ja, oder es gibt ja dann 1, 2 Leute, die dann direkt in der Interaktion sind. Aber das darf eben, das muss, habe ich auch schon negativ erlebt, dass dann sich Dinge verselbstständigen und dass dann Dinge kommuniziert werden, wo ich dann denke, hey, die Information hätte der jetzt gerade in seiner Phase einfach nicht gebraucht. Also es war richtig, es ist grundsätzlich ja kein Problem, aber am Ende ist es ja tatsächlich auch noch so, viel hilft halt auch nicht viel. Also das ist auch so eine Erkenntnis jetzt über meine Zeit als Trainer. Früher hast du halt gedacht, so, ich bin super fleißig und ich will alles beachten und am besten will ich den Spieler noch mitteilen, was ich nicht alle gemacht habe und denk mal noch daran, denk mal und am Ende keine Chance. Also ja. Ich habe mal eine Rückmeldung von groß bekommen, da war ich aus meiner Sicht schon sehr in Reduktion unterwegs und Felix hat zu mir gesagt, Trainer, egal was du vorm Spiel sagst, ich hört nicht. Er kann nichts mehr aufnehmen. Wenn ich vom Warm einkomme, habe ich meinen Ablauf. Könntest du mich beschimpfen? Kannst du mir das Wichtigste der Welt sagen? Keine Chance. So. Und das ist natürlich auch eine interessante Erkenntnis. Also du kannst Informationen zum Beispiel transportieren, super im Verlaufe der Woche. Deswegen, das ist auch wichtig, da in gewissen Abschnitten Informationen zu platzieren, teilweise durch eine Sitzung, aber manchmal auch auf dem Platz, durch eine Übung, auch Dinge einfach unterschwellig einschleifen. Aber dann muss eben klar sein, Fußball ist am Ende trotzdem ein einfaches Spiel, so hat Friedhelm Funkel jetzt gesagt. Und wenn du den Jungs halt 45 Sachen mitgibst, brauchst du dich am Ende nicht wundern, wenn die blockiert sind und wenn die nicht mehr frei Fußball spielen, wenn die nicht mehr selber Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist total wichtig, da eine Balance zu finden. Da sehe ich übrigens in den NLZs eine total negative Entwicklung, weil da ganz viele Leute sind, die sich profilieren wollen, die motiviert sind, die das alle gut meinen. Aber da ist manchmal zu viel.
Spannend, ja, dass es auch ein zu viel geben kann, aber macht Sinn. Und also Zitat von Felix Groß ist ja wirklich spannend. Also hätte ich nicht gedacht, dass die schon so im Tunnel sind, dass er sagt, kommt gar nichts mehr an. Wahnsinnig spannend. Ich gucke ja auch immer ein bisschen auf andere Ligen sozusagen. Die Woche von so einer Profimannschaft sozusagen. In der NFL ist das ja so, im Football, American Football, die haben einen ganz krassen Ablauf, dass quasi die Spieler wissen, was passiert Dienstag, was passiert Mittwoch, was passiert Donnerstag. Ich weiß, im Fußball gibt es natürlich auch die Wochen, wo dann unter der Woche international spielst, aber jetzt sag ich mal, wenn du eine Woche hast, die nur Samstag und wieder Samstag oder Sonntag und wieder Sonntag ist, habt ihr dann quasi, klar, startet ihr dann sozusagen, oder wie lief dann die Woche ab, wenn ihr jetzt Sonntag ein Spiel hattet, ist dann Montag ein Tag frei oder ganz grob, wie ist dann der Wochenablauf?
Ja, so, es ist auch mal so die Frage, über Fußballer wird ja gesagt, die trainieren relativ wenig, sie sind nicht belastbar.
Darauf will ich hinaus ein wenig, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, tatsächlich ist das ja so ein bisschen so ein Klischee, wobei man schon sagen muss, dass so tatsächlich, und das kann man nur, wenn man es selber erlebt hat, so diese mentale Belastung und dieser Druck, also wer schon mal in so einem Mannschaftsbus von einer Profimannschaft gesessen hat, wenn du weißt, du fährst jetzt ins Stadion und es geht darum, steigst du ab oder steigst du nicht ab. Also das mal zu spüren, das ist schon interessant. Und das macht natürlich auch, und das kostet übrigens auch Energie, auch das ist Belastung. Und da dreht sich das jetzt so ein bisschen. Die Jungs ziehen ganz viel Sicherheit auch aus klaren Abläufen. Und deswegen sind halt die Abläufe auch relativ stabil und ähneln sich eigentlich auch bei vielen Bundesligisten. Und auf der anderen Seite musst du eben gucken, dass du an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Zeichen setzen kannst und sie eben auch mal aus der Routine rausholen. Aber meistens ist es immer das Gleiche, du spielst, am nächsten Morgen triffst du dich, weil dann geguckt wird, ist über Nacht noch irgendwas gekommen, ist ein Knie dick geworden, also es gibt eine medizinische Versorgung, dann gibt es meistens noch ein Spielersatztraining für die Jungs und eine Kompensation, die halt nicht die volle Spielzeit hatten und du hast eine erste Analyse des Spiels und gehst eigentlich dann, der zweite Tag nach dem Spiel ist dann der Tag, der frei ist. Das ist auch so von der Motorik her so, dass man da sagt, okay, der zweite Tag so Muskelkater ist eigentlich immer am schlimmsten, so nach der Belastung. Die meisten können am zweiten Tag nicht laufen. Und dann steigst du am dritten wieder ein. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von Sonntag spielen, wäre Montag früh Analyse, Regeneration, Medizin, Pflege, Kraft passt da auch noch rein, weil das keinen negativen Impact auf die Regeneration hat. Könntest da theoretisch sogar Langhanteltraining und Oberkörper sowieso passen. Dienstag frei, Mittwoch würde man wieder einsteigen. Da finden es dann Spieler im Profibereich schon komisch, wenn man da zweimal trainiert, weil man dann immer so von reinkommen spricht. Also sozusagen wieder an die Belastung gewöhnt, dann wird halt viel, dann wird dann oft ein bisschen stabil, ein bisschen gedehnt, eher eine leichtere Einheit, eher technisch orientiert, eher Passform, eher wiederholungsbetont. Dann hast du am nächsten Tag meistens den Hauptbelastungstag mit 2 Trainingseinheiten, Vormittag, Nachmittag. Da geht natürlich dann meistens schon die Gegnerorientierung los oder eben generelle Inhalte zur eigenen Spielidee, je nachdem, wie man platziert ist. Und dann gehst du schon ganz Abschlusstraining, wenn ich mich nicht verrechne.
Ja. Und also sehr, sehr spannend. Das Thema mental, was du eben schon angesprochen hast, die mentale Belastung. Es gibt, glaube ich, jetzt fast einen Verein, gibt Teampsychologen, die da irgendwie mitarbeiten, ne? Aber dann ist ja die Frage, will ich dem jetzt alles erzählen, weil ich habe Angst als Spieler, dass dann der dem Trainer doch sagt, Mensch, der ist irgendwie nicht stabil, oder glaubst du, da ist auch noch ein großes Potenzial, dass wenn man da die richtigen Strukturen schafft und die richtigen, dass das halt nachhaltig sehr viel Erfolg haben kann? Wir hatten einen Podcast mit dem Jan Rosenthal, der bei Frankfurt und Freiburg und Hannover gespielt hat, und er hat schon gesagt, dass diese mentale Belastung für ihn eigentlich immer eher ein Problem war. Nicht, dass das nicht da sein darf, ganz im Gegenteil, aber damit wirklich richtig umzugehen, das haben sie niemals gelernt im NLZ. Er hat auch gesagt, dass selbst Verletzungen dann irgendwie gefühlt immer kamen, wenn er eigentlich komplett angespannt war. Glaubst du, da kann man eigentlich noch relativ viel machen, oder hat sich das stark geändert zu der, Jan ist jetzt seit ein paar Jahren kein Profi mehr, aber...
Ja, also ich finde, das hat sich schon stark verändert. In den NLZs total etabliert. Also total etabliert. Da gibt es mittlerweile, also überall gibt es Sportpsychologen mit den größeren NLZs, gefühlt an jeder Mannschaft. Die gehören einfach zum Trainerstab, ist nicht mehr verpönt. Ganz normal. Also im Profibereich auch. Ich finde tatsächlich die spannende Frage, und du hast das ja schon gerade angesprochen, wie suggeriere ich dem Spieler, weil Fußball ist ja, das ist ja Leistungssport und hat auch was mit Selektion zu tun, nicht? Und Schwäche zu zeigen ist schon ein großes Problem. Und die Grunderwartungshaltung, insbesondere im Profifußball, ist, am Tag X auf die Sekunde einfach zu funktionieren, und zwar verlässlich. Das ist dein Job, deswegen werden die Leute ja so gut bezahlt. Und wenn daran Zweifel bestehen und wenn du diesen Zweifel ja quasi offen äußerst, hat natürlich trotzdem jeder für sich die Frage, der Psychologe, der vom Verein angestellt ist, es gibt super professionelle Leute, die in 100 Jahren nicht irgendwie, die genau differenzieren können, welche Informationen kann ich weitergeben, welche nicht. Aber ich glaube, dass natürlich trotzdem ein Zweifel da ist. Wir hatten damals in Köln, als wir das Leistungszentrum dort umstrukturiert haben, ein Projekt mit der Sporthochschule und haben das tatsächlich outgesourced. Die Sportpsychologen waren nicht bei uns angestellt. Und wir haben nur statistische Auswertungen bekommen, wie viel Events haben die gemacht, manchmal so Teambuilding-Maßnahmen, wie viele Einzelkonsultationen gab es, sozusagen über die Mannschaften verteilt, wie viel dann in den einzelnen Teams. Und manchmal gab es eine Statistik, was waren denn so die Themen? Also tatsächlich rein sportlich, zu Hause, also das war spannend, weil natürlich total klar war, es gibt kein Abhängigkeitsverhältnis. Also die entscheidende Frage ist ja, wenn jetzt ein Manager zum Sportpsychologen geht und sagt, jetzt geht jetzt darum, den Vertrag zu verlängern. Ich habe irgendwie mitgekriegt, der ist öfter bei dem Sportpsychologen, und jetzt fragt er den direkt, ey, mein Freund, ich bezahle dich jeden Monat, ich habe dich angestellt. Ich möchte jetzt wissen, hat er hier ein Nachhalteproblem, kann den Vertrag verlängern, ja oder nein? Ich glaube, das sind so die Fragen, die so ein Spieler im Kopf hat in dem Moment. Ja, und ich will überhaupt nicht unterstellen, dass da irgendjemand eine Information rausgibt, aber so ein Zweifel ist, glaube ich, bei den Jungs einfach da. Und das ist halt die Frage, wie stellt man es von der Struktur auf, um das zu verändern? Ja, das ist halt tatsächlich outsourcen, nicht beim Verein anstellen. Das Konstrukt ist halt spannend, wie man das macht. Mhm. Im besten Fall zahlen die Jungs selber ein, denen sie vertrauen.
Ja.
Wobei dann wird es wahrscheinlich keinen geben.
Ja, wahrscheinlich. Aber also Fazit ist, da ist halt auch ein Riesenpotenzial auf diesem ganzen mentalen Bereich. Es ist irgendwie akzeptiert, aber glaube ich, sehr viel das richtige Setup halt entscheidend, ne? Wie du sagst.
Genau, das ist. Es ist aber schwer. Also ich glaube schon, dass mittlerweile alle wissen, welche Bedeutung das hat, dass das auch alle wollen. Man sieht ja auch, dass es etabliert ist. Aber ich weiß noch nicht, ob es ein ideales Setup gibt, weil ich natürlich auch die Spielerseite verstehen kann, die eben Sorge davor haben, wenn sie jetzt wirklich ein Problem äußern, ob das irgendwann mal sozusagen bei einer Selektion, bei einer entscheidenden Frage um ihre persönliche Zukunft eine Rolle spielt. Das ist einfach eine große Sensibilität, wo ich jetzt auch keinen idealen Vorschlag habe, wie man das auflöst.
Ja.
Und es gibt ganz Spiele, Jungs, die Probleme mit dem Druck, die Versagensängste, die es ist ja auch, ich meine, du wirst halt manchmal auch beschimpft von 20.000, 30.000 Leuten, das ist nicht so einfach. Also soll keiner denken, und da hilft auch kein Geld der Welt übrigens, weil ja manchmal, die verdienen genug, die müssen das abkönnen, das ist nicht so.
Ja.
Also da gibt es Leute, denen das richtig wehgetan hat, und ich habe in meiner Karriere auch schon einen Spieler gehabt, der deswegen aufgehört hat.
Ja, ja, gibt's, also man kennt ja noch damals von Sebastian Deißler angefangen, irgendwie diese Thematiken, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen, dass dem nicht gut geht, mit seinem Talent und Bayern und so. Also sehr, sehr spannend. Hast du noch ein paar Tipps aus deinem, sag ich mal, du bist ja auch sowohl ein Business-Athlet als auch ein Profi-Athlet in dem Sinne, dass du diesen ganzen Druck ja auch hast, sozusagen, von dem du gerade für die Spieler gesprochen hast. Du hast vorhin gesagt, das ist so ein bisschen, habe ich ein bisschen übergangen, ehrlich gesagt, aber dass du dann irgendwie auch dachtest, oh, ich bin jetzt 35, du hast dich ja für einen sehr mutigen Weg mit deiner Leidenschaft entschieden, aber auch eben, ja, viel mehr Unsicherheit, als wenn du jetzt die letzten 20, 15 Jahre als Anwalt einfach jeden Tag gearbeitet hättest. Ich wette, da draußen sind viele Anwälte, die sich wünschen würden, oder viele Leute im Business, dass sie nur eine Karriere gemacht hätten wie du, aber man sieht ja immer nur das Ende, und wie hast du quasi für dich Wege gefunden, um mit diesem Druck und mit der Unsicherheit auch umzugehen?
Ja, tatsächlich ist es nicht so einfach. Ich habe die Einschläge waren ja tatsächlich erst im Profifußball. Vorher war so dieser Druck und auch so dieser existenzielle Druck, den ich so in dieser ersten Phase hatte, ich sag mal so bis Köln, da kam dann auch immer zur richtigen Zeit das Richtige, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte so ein Urvertrauen, so richtig Druck, so persönlich, wo man dann benannt wird und wo sich sozusagen dann auch alles auf einrichtet, war tatsächlich ja erst als Cheftrainer. Das muss man einfach sagen. So. Also wenn dann in schlechten Phasen wenn das dann auf dich einprasselt, darauf kannst du nicht vorbereitet sein. Also Beschimpfungen über Social Media, Bedrohungssituationen, auch wenn so ein Stadion, wenn du da beschimpft wirst, du siehst ja die Leute trotzdem, wenn du da so reinguckst, das ist ja nicht so die Masse, das macht schon was mit dir. Und das tut auch weh, weil du natürlich in deinem eigenen Empfinden ja nicht gegen Erfolg arbeitest, sondern du tust alles dafür, du hast mehr Einblick. Manchmal wird man ja schon für eine Aufstellung beschimpft, wo man dann denkt, so, ey, ich habe die ganze Woche gesehen, also ich habe irgendwie wahrscheinlich den besten Einblick darauf, wer jetzt irgendwie bereit ist und wer nicht. Also das ist total schwierig, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Es gibt ja mal so, und das ist tatsächlich so, ich glaube, Selbstschutz und Selbstfürsorge. Selbstschutz in dem Sinne, dass man tatsächlich vermeidet Social Media.
Ach, ich glaube, ja.
Weil das ist so. Ja, das ist eine Katastrophe, tatsächlich. Medial, Printmedien, Fernsehen, auch mal so eine Situation mit meinem Trainingsplatz, einer steht oder im Stadion, das ist alles okay. Social Media war wirklich bodenlos.
Weil da die Hemmungen fallen sozusagen vom Niveau her.
Ja, ne? Genau. Ja, und es ist völlig undifferenziert und es ist ja auch ohne Adressat, also tatsächlich ja irgendwo. Und ich habe gemerkt, dass mir es wehgetan hat, bin ich ehrlich. So, und das dann tatsächlich, oder ich hab dann das auch für mich beschlossen. Ich glaube, dass Jürgen Klopp sogar sagt, er liest nicht mal Zeitungen, weil er sich überhaupt nicht beeinflussen lassen will, auch so von diesem, das ist ja auch die Frage, lässt du dich dann, wenn die Masse fordert, es müsste jetzt aber so und es müsste jetzt aber so, und du weißt, wenn ich jetzt meinen Weg gehe, dann werde ich wieder beschimpft, wenn es dann nicht funktioniert. Also das ist schon hart so. Und also da Selbstschutz zu betreiben und wirklich sich auch abzukappen ein Stück weit. Thomas Tuchel hat, glaube ich, jetzt auch gesagt, ich gehe jetzt wieder zurück in meine Blase, glaube ich,
ja,
in 2 Wochen.
Genau.
Ich glaube, das musst du auch so machen, weil es macht dich wahnsinnig. Social Media ist Wahnsinn. Das ist das eine Thema. Und das andere, Selbstfürsorge, ist tatsächlich auch immer mal wieder gedanklich auszusteigen aus diesem, also es beschäftigt dich ja 24 Stunden am Tag auf diesem Niveau, weil du kannst ja nicht, du überall, wo du hinkommst, wirst du drauf angesprochen, du liest überall, du hast keine Chance, dem zu entkommen, und sich dann wirklich Rückzugsorte zu schaffen und bewusst auch was anderes zu machen, um mal vom Kopf loszulassen, Familie zu haben, Freundeskreis zu haben, ich glaube, dass das total entscheidend ist, den Akku aufzuladen. Und eben auch die Situation, wo es gut läuft, es gibt ja auch coole Momente, also von du wirst das Übelste beschimpft, bis die rufen deinen Namen, das ist ja so die Range, das dann eben doch einzuatmen und da eben doch wieder Energie draus zu ziehen. Aber es ist schwer. Ich glaube, so ist ja auch jeder unterschiedlich sensibel.
Also ich habe tatsächlich aus dem Umfeld vom Dirk Nowitzki was zu dem Thema gehört. Und zwar wurde auch gefragt, wie ist der eigentlich damit umgegangen, weil das für den so krass war, im Positiv, aber auch dann sehr negativ. Der ist ja, nachdem er Meister geworden ist, damals dann 5 Saisons, also der ist, bevor er einmal Meister geworden ist, einmal grandios gescheitert und wurde zerrissen, dann wurde es in der Saison danach noch schlechter. Also der hat sozusagen, obwohl wir in Deutschland immer denken, der hat ja quasi eine ganz krasse Karriere gemacht, und der hat was Spannendes dazu gesagt, und das kommt von dem Trainerumfeld von ihm, von dem Holger Gschwandner. Der hat gesagt, dass man die Lows oder die schlimmen Phasen nicht zu low, nicht zu ernst nehmen soll, und aber auch die Hochphasen genießen, aber auch nicht zu hoch hängen sollte, dass man quasi don't live the lows too low and the highs too high. Das fand ich sehr gut, dass man das, wie du sagst, dann irgendwie auch einfach denkt, hey, am Ende ist es mein Job und ich habe noch Familie, und am Ende ist das doch alles, wenn man das dann in Perspektive setzt, geht's meinen Kindern irgendwie gut oder geht's meiner Partnerin oder wem auch immer gut.
Ja, ich glaube, dass das entscheidend ist, wirklich in Relation zu setzen, eben doch zu wissen, dass wenn du halt so ein Low hast, dass es auch wieder besser wird. Und eben auch aufzupassen, dass wenn dann alle auf den Zug draufspringen und dich hochjubeln, dann eben auch die Füße auf den Boden zu lassen und zu wissen, es kommt auch wieder die andere Seite. Also und manchmal auch schneller, als du denkst. Und dann irgendwie, wie gesagt, jetzt trotzdem genießen zu können, das ist ja auch schwer, nicht? Also man kann ja auch in ein Muster fallen, wo man da die gute Phase nicht genießen kann, weil man weiß, es kommt halt auch wieder die andere Phase. Also sagen, trotzdem sich ein bisschen reinzufühlen und aber das ist schwer, weil das kannst du auch nicht trainieren. Also du kannst das nicht beschreiben, was das mit dir, das ist ja keine Situation, die du nachstellst. Ja. Was macht das emotional mit dir, wenn du nach einem Abpfiff durchs Stadion läufst in Richtung Kabinengang und dann siehst du, dass auf der Haupttribüne die Leute sich noch drum reißen, da irgendwie an den Spielergang zu kommen, damit sie dich halt noch beschimpfen und im besten Fall mit irgendwas bewerfen und überkippen können. Was macht das mit dir?
Ja.
Genauso wie macht das mit dir, wenn die Kurve dich fordert und dein Name singt. Aber was willst du? Das ist schwer.
Ja. Kannst du nicht. Ja, und es gibt eben, es ist anders, aber es gibt schon auch viele Parallelen zwischen Top-Management und dem, weil wenn dein Name gerufen oder nicht gerufen wird oder im Stadion ist es so ein bisschen so, wie wenn irgendwie der Top-Manager von Mercedes überall hingeht und entweder beweihräuchern sie ihn alle. Das ist ja leider immer so ein bisschen einseitig dann in den Situationen, so wie du eben Thomas Tuchel angesprochen hattest. Der hatte ja gewagt zu sagen, dass nach der Niederlage in Bochum der X-Goals-Wert doch ganz gut war. Ich habe da tatsächlich auch mich ein bisschen eingelesen. Also Thomas Tuchel hat recht von den Fakten und Daten her, dass es gar nicht so sozusagen so schlimm war. Und manchmal gibt es schlimmere Spiele, die du dann irgendwie noch 1-0 gewinnst und dann sagt keiner was. Also das irgendwie zu schaffen, bei sich zu bleiben, seine Philosophie zu haben, so wie du dir deine Philosophie auch erarbeitet hast, gibt es, glaube ich, viele Parallelen. Und auch nochmal das Gespräch mit dir hat mir heute gezeigt, und du hast ja diesen Sprung zwischen den Welten immer geschafft, ja, auf der sportlichen Seite und auf der, sag ich mal, business-organisatorischen Seite. Und also du stehst, wie ich schon eingangs gesagt habe, für die Kombination und erfolgreiche Kombination beider Welten. Ich habe hier noch ganz viele Fragen, aber wir haben uns ein bisschen committed, unseren Zuhörern bei einer Stunde zu bleiben. Daniel, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich bin gespannt, deinen Weg auch weiter zu verfolgen. Freue mich, wenn wir in Kontakt sind, und ich darf dir ja die eine oder andere Laienfrage mal stellen, weil ich ein bisschen auch Interesse für das Thema habe. Und vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.